Ich habe euch den Liedtext dieses Mal nicht ausgedruckt, weil der ist nicht wirklich so kompliziert oder anspruchsvoll. So, sie sagen eigentlich, mit Liebe ist alles möglich. Und da bewegen sie sich doch tatsächlich auf biblischem Boden. Stimmt's? Und darum geht's auch heute. Iris sagte eben noch zu mir, wenn die jetzt nur wüssten, worüber die eigentlich singen. Sag ich, ja, dafür bin ich ja jetzt da. Na gut, Joe Cocker kriegt's nicht mehr mit, aber vielleicht kommt ja Paul McCartney, Rod Stewart, Eric Clapton oder Cliff Richard nochmal in den Genuss dieser Predigt. Weiß der Gott. Schickt sie, ja, die können nicht so gut Deutsch, glaube ich. Wie auch immer. Ich denke, wo so viele Superstars, die können doch nicht irren, oder? Wenn die sagen, all you need is love, muss was dran sein. Und tatsächlich ist was dran. Wenn Gottes Liebe einen Menschen berührt, dann Pinnwände beschrieben mit Heilungswundern, dann kommen Ehen in die Stellung zueinander, wo sie hingehören. Himmel auf Erden. Dann kommen Menschen in Sinn und Ziel für ihr ganzes Leben hinein. Dann finden sie den Weg von hier, wir haben eben von Brücken gehört, in die Ewigkeit. Ja, und Schiersteiner Brücke macht Schwierigkeiten, aber ich sag euch, die Brücke zum Himmel ist immer noch intakt. Ich sag immer noch, weil es wird tatsächlich ein Augenblick kommen, wo diese Brücke abgebaut wird. Ja, und die Offenbarung liest, dann weißt du, diese Zeit wird kommen. Aber heute, sagt die Bibel, ist Gnadenzeit. Gnade heißt unverdiente Gunst. Die Brücke ist da. Und da steht nicht mal ein Wärter, der verhindert, dass irgendjemand da reinkommt. Wir müssten die Brücke nur überqueren wollen. Nun, die Liebe Gottes unterscheidet sich völlig von der Liebe, die die Menschen oft kennen oder zu kennen glauben. Wir wissen, es gibt viele Definitionen von Liebe. Ich spare mir jetzt all die möglichen Anwendungen des Wortes. Aber lasst mich so viel sagen, Gottes Liebe unterscheidet sich insofern von der Liebe, die es sonst wo gibt, darin, dass sie keine Nebenwirkungen hat, zumindest keine schädlichen. Gottes Liebe hat keine schädlichen Nebenwirkungen. Und wenn du weißt, menschliche Liebe, oh, kennt ihr Begriffe wie Hassliebe? Das ist bizarr, oder? Das ist eigentlich ein Unwort, Hassliebe. Das zeigt so ein bisschen, wie verdreht Menschen diesen Begriff betrachten und verstehen. Und dann wundert es nicht, dass Leute, wenn sie von Gottes Liebe hören, naja, ganz nett sagen oder es nicht verstehen. Weil sie natürlich auch da einen Haken vermuten. Ja, wenn eine Frau oft genug von einem Mann gesagt hat, dass er sie liebt und letztendlich nutzt er sie nur aus, benutzt sie, gebraucht sie und wirft sie hinterher wieder weg. Und wenn sie das zwei, dreimal erlebt hat, dann bekommt Liebe einen schalen Beigeschmack. Bis hin zum, ich will gar nicht mehr geliebt werden. Wenn das Liebe ist, dann bitte, bitte, halt das fern von mir. Und so ist es. Vieles, was als Liebe deklariert wird, ist keine Liebe der Definition nach, wie uns die Bibel Liebe lehrt. Gottes Liebe wird nicht begleitet von Verletzungen, von Egoismus, von Ausnutzung und von Abwertung. Im Gegenteil. Gottes Liebe macht genau das Gegenteil. Sie gibt, sie beschenkt, sie wertet auf, sie gibt Wert. Gottes Liebe ist eine sich verschenkende Liebe, eine, die dienend und die segnend ist. Und wer die einmal geschmeckt hat, der wird sich sehr schwer tun, jemals wieder ohne sie zu sein. Ich sage nicht, dass es unmöglich ist. Alle Dinge sind möglich. Der Mensch hat einen freien Willen, er kann jederzeit sich auch wieder entfernen von dem, was er von göttlicher Liebe erlebt hat. Wie ist denn Gottes Absicht mit Liebe? Ich möchte nicht verschweigen, dass es einen zugelassenen, einen vollkommenen Willen Gottes für unser Leben gibt. Wobei der zugelassene Wille Gottes nie sein Plan war, sondern immer unserer. Gott hat einen perfekten Plan für uns, für jedes Leben. Von Anfang bis Ende und Ewigkeit. Das ist sein perfekter Plan. Und immer wenn du oder ich sagen, Gott, schöne Idee, die du da gerade für mein Leben hast, aber ich möchte lieber das tun. wird Gott sagen, okay, wie jeder Vater das sagen wird, wenn sein erwachsenes Kind seinen Rat ausschlägt und macht das Gegenteil. Der Vater weiß eigentlich, wo es hinführt. Aber ihr wisst, es gibt Situationen, da haben wir keine Stimme bei unserem Nachwuchs. Das kann passieren. Wir selbst waren wahrscheinlich so, oder? Dass wir nicht jedes Wort von unserem Vater oder von einem weisen geistigen Vater oder Leiter oder Mentor genommen haben. So, die Dinge wiederholen sich. Es gibt nichts Neues unter der Erde. Und unser himmlischer Vater ist genauso. Er lässt uns unseren Willen. Er gibt uns seinen Plan A, und wenn der Plan A da ist, ist er von ihm finanziert, ist er von ihm geschützt und ist er von ihm unterstützt. Wenn wir aber sagen, nee, Plan B gefällt mir besser, dann steht der Vater da und sagt, gut, Junge, dann mach halt. Ich lasse es zu, weil ich deinen Willen so hoch achte, dass ich dich sogar ins Verderben laufen lasse, so lieb habe ich dich. Alles andere wäre Affenliebe. Kennt ihr das Wort? Es gibt viele krankhafte Formen von Liebe, die Leute entmündigen, die sie entwerten dadurch auch. Und echte Liebe lässt Konsequenz zu. So wie die höchste Form von Liebe Disziplin ist, sagte mal ein Prediger. Der Satz klingt mir immer noch im Ohr. Da ist viel Wahres dran. Disziplin heißt, Dinge zu tun, die man nicht wirklich will, aber weil man jemanden liebt, tut man es, weil es richtig und gut ist, es zu tun. Obwohl vielleicht keine Dankbarkeit zu erwarten ist. Obwohl es mich einen Preis kostet. Jeder, der Eltern ist, ihr wisst, was für Arten von Liebe dort notwendig sind, um Familie zu leben. Jeder, der jemals irgendjemanden geliebt hat, weiß, wovon ich rede. Dann tut man Dinge, die für einen selbst überhaupt keinen Vorteil bringen. Erstmal. Stimmt's? Ich kann dieses Wort, ich habe erfolgt auf die Flipchart geschrieben, ich kann dieses Wort auf zweierlei Weise lesen. Das seht ihr gerade, ich kann sagen, erfolgt oder Erfolg. Erfolg hat damit zu tun, wem wir folgen. Wem folgst du? Wem folge ich? Ich meine im Alltag. Wem folgst du nach? Entscheiden wir uns für unseren eigenen Willen, lässt Gott das zu. Er lässt dadurch aber auch zu, dass wir seinen Schutzraum verlassen, die Konsequenz ertragen. Ich fand etwas sehr Spannendes heraus. Das Buch Grenzenlose Liebe ist ja unsere Tagesleser, die von vielen von euch in diesem Jahr. Und auf Seite 80 in diesem Buch seht ihr, was ich jetzt vorlese. Gemäß Josephus, Flavius Josephus, ein jüdischer Historiker, der mündliche Überlieferungen, die unter den Juden weitergegeben wurden, aufzeichnete, sprach Gott zu Adam und Eva. Jetzt passt mal auf. Gott sprach zu seinen zwei Erstgeborenen oder Erstgezeugten, Erstgeschaffenen. Ich hatte schon im Vorhinein über euch beide bestimmt, wie ihr ein glückliches Leben ohne jegliche Bedrängnis, Sorge und Beunruhigung der Seele führen könnt und das alles zu eurem Genuss und eurer Freude beitragen möge und dass ihr alleine durch meine Fürsorge und ohne eure eigene Mühe und euren eigenen Eifer aufwachsen sollt. Wir bauen jetzt hier drauf keine Lehre auf, aber das entspricht dem, was wir auch im ersten Buch Mose Kapitel 1 lesen. Anders formuliert, aber inhaltlich passt das durchaus in die Worte, die Gott zu Adam sprach nach seiner Schöpfung. Es ging um Multiplikation, es ging um Segen, es ging um sich die Erde untertan zu machen. Und überleg doch mal, wenn das Gottes ursprünglicher Plan war für seine Menschen, für seine Kinder, kann es sein, dass in unseren Köpfen und Herzen eine verkrüppelte Version dieses Planes existiert. Dass wir gar nicht mehr wirklich erwarten, dass Gott für uns Gutes vorbereitet hat. Dass wir genießen dürfen, dass wir uns freuen dürfen, dass wir in Sicherheit sein sollen. Dass alles uns dienen soll zum Besten. Wir wissen, diese Bibelstellen stehen auch im Neuen Testament, sehr klar. Aber ist es wirklich in unseren Herzen? Ist es in unserer Erwartung? Ja. Unser Glaube zieht etwas. Dieser Anhänger nennt sich Hoffnung. Lest Hebräer 11, Vers 1. Was befindet sich in deinem Anhänger? Wenn deine Lokomotive, Glauben, ist das Zuggerät, was zieht das Ding? Was ist in deinem Hoffnungscontainer drin? Welches Bild hast du, wenn du die Augen schließt und man dich fragt, was ist deine Vision, dein Bild, deine Hoffnung für die nächsten Jahre? Das ist eine der wichtigsten Fragen deines ganzen Lebens und die solltest du dir immer und immer wieder stellen. Denn tatsächlich wird dein Glaube immer das ziehen, was da drin ist. Es wird immer das in Wirklichkeit bringen, was da drin ist. Ist das Ding leer, wird nicht viel passieren. Sind es sogar negative Erwartungen, wird selbst das zustande kommen können. Weil Glaube ist ein Diener, sagt die Bibel. Glaube ist da, um das zu ziehen, was wir an Bild der Hoffnung anhängen. Und Bild der Hoffnung hat damit zu tun, wie wir Gottes Willen für uns verstehen. Wer ist Gott für uns? Wer ist der Vater? Da fängt alles an. Ist der Vater gut? Liebt der Vater dich? Oder ist es eine bizarre Persönlichkeit, wo du nie weißt, wie er drauf ist an diesem Tag? Nun, wie sieht Gott seine Menschen? Da gibt es viele Bibelstellen zu. Ich habe zwei rausgesucht. Ich möchte einmal, jetzt habe ich das Buch gar nicht dabei geschrieben. Aber das kann die Iris mir gleich sagen. Es geht um Daniel. Daniel begegnete dem Engel des Herrn. Nicht nur irgendeinem Engel, dem Engel des Herrn. Wir wissen, das ist Christus vor seiner Menschwerdung. Und dieser Engel des Herrn sprach: Daniel, du viel geliebter Mann. Ich weiß, in einigen Köpfen geht jetzt vor, also so würde ich auch gerne mal von Gott angesprochen werden. Was wäre, wenn Gott tatsächlich über dich als Frau, viel geliebte Frau, sagt und denkt und über dich als Mann dasselbe, viel geliebter Mann, viel geliebtes Kind, viel geliebter junger Mensch? Was wäre, wenn Gott wirklich so über dich denkt? Was wäre, wenn wir die Liebe gar nicht verdienen müssten, weil sie schon zur Verfügung steht? Was, wenn wir uns gar nicht vergleichen müssten, sondern weil wir den Wert in uns längst besitzen? Wenn keine Maniküre unsere Hände endlich so schön macht, dass wir auch liebenswürdig sind? Wenn keine Gewichtsabnahme uns endlich auf das Gewicht bringt, wo wir doch auch liebenswürdig sind? Wenn nicht irgendeine kosmetische Operation uns endlich so die Schwachheiten abstellt, die wir empfinden, dass wir endlich liebenswürdig sind. Was, wenn die Liebe längst da ist? Wenn sie verfügbar wäre, ohne irgendeine Veränderung? Selbst mit deinen Charakterschwächen, die du nur zu gut kennst. Mit deinem manchmal aufbrausenden Temperament. Ja, selbst wenn du die Kinder angeschrien hast. Immer noch steht die Liebe dir zur Verfügung. Einfach so, weil du, du bist. Wir haben darüber gesprochen, vor kurzem, dass wir ein ganzes Leben gebraucht haben, um der zu werden, die zu werden, die wir heute sind. Dass unser Leben kostbar ist. Auch die negativen Erfahrungen, alle ihren Anteil daran hatten, dass wir der oder die sind, die wir sind heute. Und dass dieser Preis nicht gering geschätzt werden sollte. Im Vers 19 von Daniel 10, danke schön. Ich dachte es mir fast, aber jetzt wissen wir es genau. Daniel 10, Vers 19, da sagt er nochmal, der Engel des Herrn, und er sprach: Fürchte dich nicht, du viel geliebter Mann. Friede sei mit dir, sei stark, ja, sei stark. Und als er so mit mir redete, wurde ich gestärkt. Und ich sprach: Mein Herr, rede, du hast mich gestärkt. Ich sagte dir, wenn du das Reden Gottes hörst in deinem Innern, bist du heil. Dann geht es dir gut. Das kann dir niemand anders so vermitteln wie Gott selbst. Wir Menschen können uns gute Dinge sagen, und das sollen wir. Das baut uns auf. Aber dann kommt wieder das berühmte Loch. in das man fällt. Vielleicht montags morgens oder sonntagabends oder irgendwann sonst. Wo wir uns ungeliebt fühlen, wo wir versagt haben, wo wir doch wieder am Kühlschrank waren und zwei Tafeln Schokolade am Stück gefuttert haben oder was auch immer. Wer kennt, jeder von uns hat doch diese Momente, verschiedene Schwächen. Und wir hassen es, wenn es passiert. Vielleicht hast du dir wieder ein Porno angeschaut und wolltest es doch nie wieder tun. Und hast doch mal kurz geklickt und ärgerst dich und schämst dich und verachtest dich. Und ich sag dir, Gott liebt dich trotzdem. Er will nicht, dass du so einen Müll machst. Aber er liebt dich trotzdem. Er hasst Sünder, aber er liebt Sünder. Und wir sind keine mehr, weil wir nicht mehr gewohnheitsmäßig sündigen. Wenn du von neuem geboren wirst, siehst du das an einem Punkt ganz besonders. Du kannst nicht mehr leben wie früher. Du kannst mal ausrutschen, ja. Und vielleicht sogar jede Woche mal ausrutschen. Aber es ist nie mehr, wie es vorher war. Es ist nie mehr die Absicht dahinter, es tun zu wollen. Die Bibel sagt, du kannst nicht mehr sündigen, nicht mehr gewohnheitsmäßig diese Dinge weiterleben, ohne dass du wieder von Gott abfällst. Das geht nicht. Das kannst du, das ist nicht mehr in dir. Du müsstest dich wieder ganz zurückentwickeln, um das zu tun. Und das wollen wir ja nicht. Im Jakobus 2,8 steht, nun, wenn ihr euch wirklich nach dem königlichen Gesetz richtet, wie es in der Schrift niedergelegt ist, Doppelpunkt, liebt deine Mitmenschen wie dich selbst, dann handelt ihr gut und richtig. Das königliche Gesetz nennt die Bibel die Liebe. Wow, das steht dir gut, das königliche Gesetz in dir zu beachten und zu leben. Halleluja. Preis sei Gott. Wie ist das mit dem neuen Bund? Ein Bund der Liebe. Das heißt, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Johannes 10, Vers 10b. Oder Epheser 1, Vers 4, da steht, wie er uns in ihm auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien, in Liebe. Halleluja. Ich habe heute Laszlo, richtig? Laszlo, ich habe heute Laszlo eingeladen, mit zu mir nach vorne zu kommen. Ich sage euch auch gleich, warum. Punkt 5. Ihr habt die Punkte nicht, aber mein Punkt 5. Gleich kommt ja noch andere Punkte. Der neue Bund ist ein Bund der Liebe. Gott wusste alles, was der Mensch benötigt, um wieder echtes Leben zu haben. Darum kam er, Johannes 10, Vers 10, Leben im Überfluss, ist echte Liebe. Falsche Liebe gleich kein Leben, echte Liebe gleich echtes Leben. Falsche Liebe gleich Existenz. Kennt ihr Menschen, die leben von einem Tag auf den anderen, von einer Gehaltsabrechnung zur anderen, von einem Sommerurlaub zum anderen, von einem Weihnachtsfest zum anderen? Und die Zeit dazwischen, das ist so die In-Between-Time, sagen die Engländer. Das ist so die Zeit, wo das Leben stattfindet. Stimmt's? Stimmt's? Ey, wenn wir echtes Leben haben, dann ist diese In-Between-Time unser gutes Leben. Und wenn wir die nicht haben, dann ist es lediglich das Aushalten des schwer erträglichen Lebens, was eher Existenz heißt. Nun, ich möchte euch was sagen über meinen Freund Laszlo. Laszlo, ich zeige ihn euch mal. Laszlo ist mein neuer Freund. Das ist Sigmunds Freund. Er ist genauso alt wie Grace. Schau, Grace. Geburtsjahr 98. Ja, guter Jahrgang. Stärke. Okay. Laszlo ist eine europäische, eine marokkanische, richtig? Eine iran-irakische, also kommt aus dem Krisengebiet auch noch, ist gerettet, ist emigriert hier zu uns. Und wir Menschen, wir haben was gemein. Das fiel mir auf, als ich diese Predigt schrieb, deswegen bat ich ihn, ob er Laszlo mitbringen könnte. Wir haben was gemein mit einer Landschildkröte, vor allem mit einer europäischen. Menschen sind ähnlich wie wir, weil wir können die Liebe Gottes nicht so speichern, dass sie uns immer zur Verfügung steht. Unser menschlicher Körper ist in der Lage, Temperatur auszugleichen, stimmt's? Laszlo kann das nicht. Laszlo ist es nicht möglich, seine Körpertemperatur zu regulieren. Er ist abhängig davon, seine Temperatur von 30 Grad, die er haben sollte, möglichst permanent zu haben. Wie macht er das? Laszlo setzt sich der Sonne so lange aus, bis seine Körpertemperatur 30 Grad erreicht hat. Seine Hauptblutbahn läuft unter dem Panzer, unter dem oberen Panzer entlang. Und so muss die Bestrahlung von oben kommen, heizt das Blut auf diese Temperatur. Und wenn die 30 Grad erreicht sind, dann wird Laszlo munter. Dann erst geht er auf Nahrungssuche. Und ich glaube, das ist ähnlich wie wir. Wir haben eine Liebestemperatur in unserem Körper. Und die können wir nicht regulieren. Versucht das mal. Ich meine, wir haben alle Liebe in einem gewissen Maß und dann haben wir die aufgebraucht. Und dann kommt die nächste Krise und dann tun wir das, was wir eigentlich gar nicht wollten. Dann waren wir laut, dann waren wir ungestüm, waren unfreundlich. Und dann merken wir, wollte ich gar nicht. Laszlo, entschuldige, ich war jetzt laut. Laszlo ist ganz lieb. Ja, kommt nicht wirklich voran, aber guck mal, wir bewegen uns. Ne? So, wir brauchen immer wieder diese Bestrahlung von Gottes Liebe. Wir müssen uns dem Licht aussetzen, das fühlt sich gerade besonders wohl, wenn es hier warm wird, und müssen erlauben, dass Gottes Liebe in uns wirken kann, dass sie auf uns einwirkt, dass sie uns verändert, dass sie uns in die Betriebstemperatur bringt, in der wir als Christen fähig sind, die Liebe Gottes weiterzugeben. Es gibt kaum etwas Lächerlicheres als ein Christ, der wohl die rechten Worte hat, aber nicht wirklich die Haltung der Liebe und dann versucht, Gottes Stellvertreter zu sein in der Form, dass er andere Menschen liebt. Das ist oft hässlich, wirkt aber immer bizarr, weil ja, man durchschaut sehr schnell, dass diese Art der Liebe nicht andauernd ist und auch nicht echt ist. So, wir wollen echt sein. Und wenn du so warm bist, wie Laszlo gerne wäre jetzt, die 30 Grad hat, dann kannst du unterwegs, dann kannst du losmarschieren. Dann kannst du Dinge tun, die göttlich sind, die ihm ähnlich sind. Aber du brauchst immer wieder dieses Sonnenbad. Unsere Freunde hier, meine Mama und Papa und Maria und Siegfried, waren ja gerade in der Dominikanischen Republik. Das ist ein Ort, habe ich mir sagen lassen, der sehr warm ist. So, die hatten also keine Schwierigkeiten, sich hinzulegen in einen Ort, der über 30 Grad hat. Sie erzählten mir eben, sie haben 50er Lichtschutzfaktor verwendet und dementsprechend sieht man nicht, dass sie wirklich in einem warmen Land waren. Okay? Christen, die sowas machen, die so einen Sonnenschutzfaktor in Anführungszeichen gegen Liebe nehmen, die sehen dann auch ganz bleich aus, ihr ganzes Licht. Dabei wollen wir doch gerne das widerspiegeln, was Gott ist, eine gesunde Gesichtsfarbe haben. Ja, kein Sonnenbrand. Aber Liebe gibt keinen Sonnenbrand. Ich sagte eben, Liebe hat keine Nebenwirkung. So, Laszlo, ich lasse dich jetzt nochmal einen Moment in deine Kiste. Ich habe mir sagen, das war die erste Kiste seines Lebens. Da hat er 5 Jahre drin gelebt, bevor er eben größer wurde. Er war ja am Anfang ganz klein, wie das so kleine Schildkröten sind. Ne? So, ich danke dir schon mal fürs Mitmachen. So. Er bleibt noch ein bisschen in meiner Nähe. Und ich möchte über das einzige Gebot etwas sagen. Johannes 13. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran wird jeder Mann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Tja, und dann steht in Römer 5, Vers 5 noch was Seltsames. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Mit anderen Worten, wenn wir diese beiden Bibelstellen subsumieren, zusammennehmen und da ein Fazit drunter ziehen, steht da, Liebe ist grundlegend und Liebe ist bereits gegeben worden. Sie ist bereits ausgegossen worden. So, sie steht zur Verfügung. Sie ist wohin ausgegossen worden? In unser Herz, in unser Zentrum, in das Sein selbst. Sie ist da. Nur wir wissen, was da ist, ist nicht immer aktiv. Richtig? Negatives Beispiel, Erbkrankheiten. Die können da sein, aber die müssen nicht aktiv sein. Und Liebe, was das Beste, was wir haben können, kann anwesend sein und nicht aktiv. Weil der Heilige Geist kann anwesend sein und nicht aktiv. Wer aktiviert denn? Ich möchte euch was zeigen. Es steht auch alles auf eurem Skript nachher drauf. Ihr müsst also jetzt nicht abschreiben. Aber das Ergebnis von aktivierter Liebe sieht biblisch gesehen unter anderem, es ist nur ein Auszug, so aus, wie es da steht. Da gehört noch viel mehr rein. Aber ich dachte, also auf eurem Chart stehen alle Bibelstellen dazu auch. Ihr könnt also alles nachstudieren. Das spare ich jetzt hier aus Platzgründen. Aber aktivierte Liebe führt zu Gesundheit. Das ist alleine schon mal ein Grund zu sagen, also Liebe könnte eine ganz interessante Sache sein, die wir vielleicht ein bisschen mehr ins Zentrum holen. Respekt für Gott und sein Wort entsteht aus dieser Liebe heraus. Liebe zu deinen Feinden. Ich habe es ein bisschen anders ausgedrückt. Das meint die Liebe zu den Feinden. Ich liebe meine Feinde. Das ist möglich, wenn Liebe aktiviert wurde. Versuch's mal sonst. Liebe führt zu Korrektur. Ich kann andere und auch selbst korrigiert werden. Ich kann andere korrigieren, ohne dass ich denen irgendwas will, aus Liebe. Weil ich weiß, hier gehen sie an ihrem Ziel vorbei. Hier haben sie blinde Flecken, die sie in ihrem Dienst behindern oder abschwächen. Liebe wird dann nicht schweigen oder lachen hinterm Rücken. Das wäre die übelste Form, die wir in der Welt ja nur zu gut kennen. Ja, wenn jemand eine Schwäche hat, hast du gesehen, die Delle, die neue Delle, da durch die Leggings sichtbar. Und der Kollegin, ja, ich meine, hey, ich habe eine Weile in der Wirtschaft gearbeitet. Ich weiß, was auf einmal geredet wird, wenn die Kollegin draußen ist. Und ich ahne dann, was passiert, wenn ich rausgehe. Liebe wiederum hilft. Liebe schützt. Liebe deckt zu. Liebe führt zur beständigen Kommunikation mit Gott. Ohne Liebe geht das gar nicht. Weil Paulus in seinen Briefen so klar macht, dass wer seinen Bruder nicht liebt, der ist nicht mal gerettet. Aber ich habe das Gebet schon 10-mal mitgebetet. Ja und? Wenn die Frucht des Gebetes zur Lebensübergabe nicht anfängt zu wachsen, ist gar nichts passiert, außer dass du gerne wollen möchtest, aber nicht wirklich wolltest. Weil wollen kostet ja was. Ich würde gerne einen Ferrari kaufen, ist eine Sache. Das heißt aber eigentlich nur, ich würde gerne wollen, aber dafür nehme ich jetzt keine 500.000 auf. Aber der ihn kauft, zahlt den Preis dafür. Ich würde gerne mehr Liebe haben. Ja, ist schön. Weißt du, dass es dich was kostet? Es kostet dich deinen Egoismus. Es kostet dich Neid. Es kostet dich das Reden, negativ reden über irgendjemanden. Sogar über deinen Pastor. Ist alles vorbei dann? Nun, Liebe wächst, geht das nicht mehr. Du kannst nicht über andere negativ reden. Du wirst immer Gründe suchen, Dinge zuzudecken. Schwächen auszugleichen. Leute in guter Weise zu konfrontieren mit Dingen, die sie selbst nicht wahrnehmen, damit sie sich entwickeln können. Liebe führt zu klaren Prioritäten. Dann eier ich nicht mehr rum. Ich weiß, in welche Richtung ich gehe. Ich weiß, Liebe weiß, dass sie die Gottesdienste nicht versäumen will. Ah, ich war jetzt zweimal nicht im Gottesdienst, mein Zellleiter hat mir gesagt. Okay, ich meine, es gibt Gründe, nicht da zu sein. Aber wenn du liebst, dann wird es diese Gründe nicht so oft geben, wie wenn es einfach nur eine nette Veranstaltung ist, zu der man geht oder auch mal nicht geht. Oder deine Zelle, dasselbe. Oder deine Bibellesezeit morgens. Wenn du Gott liebst, dann wirst du dir Disziplin einrichten, weil du sagst, das ist das Wichtigste, was ich an diesem Tag überhaupt tun kann, morgens mit Gott Zeit zu verbringen. Und wenn ich dann um 5 oder 4 aufstehen muss, dann ist es halt so. Liebe versteht mich jetzt. Wenn du mich jetzt nicht verstehst, bitte Gott um mehr Liebe. Ja, es gibt Indikatoren. Wirklich, es gibt Indikatoren, durch die kann ich erkennen, dass ich in der Liebe nicht allzu weit fortgeschritten bin. Und die sind so plastisch, dass jeder andere sie erkennt. Sogar die nicht in Liebe wandeln, erkennen das bei anderen. Ihr wisst ja, Stolz ist was der stolz ist, am wenigsten selbst erkennen kann. Aber alle anderen um ihn herum erkennen das so leicht. Richtig? Liebe führt zur Anbetung. Wenn ich in Liebe bin, in der göttlichen, in dieser Agape-Liebe, dann will ich Gott anbeten. Das heißt nicht, dass ich jeden Morgen Lieder singe. Es gibt viele Arten, Gott anzubeten. Ich bete ihn mit meinem Geld an. Mein Thema haben wir ja vorhin schon gehört drüber. Das ist eine Art der Anbetung. Ich bete ihn an, indem ich anderen Menschen diene. Wirklich diene, nicht um Vorteile zu haben, sondern weil ich helfen will, weil ich Gott vertreten will, weil ich ihm ähnlich sein will. Liebe führt zur Führung durch den Heiligen Geist. Ich bekomme auf einmal einen spirituellen Führer, der es wirklich auch ist. Nicht nur, der es gerne wäre. Es gibt sehr viele, die gerne spirituelle Führer sein wollen in unserem Land. Aber da ist einer, der wirklich die Kraft hat, der die Fähigkeit hat und der den Willen hat, mich geistlich zu führen. Der Heilige Geist. Oh, danke, Vater, für den Heiligen Geist. Das Beste, was du uns gegeben hast. Danke, Herr. Liebe führt zur Überwindung von Furcht. Angst verliert ihren Schrecken, je weiter du in Liebe wächst, weil es ist keine Furcht in der Liebe. Liebe und Furcht halten zusammen so wenig aus wie Glauben und Furcht. Die Dinge gehen nicht zusammen. Die kannst du nicht so, es gibt ja Tiere, die könntest du auf so einen engen Raum nicht zusammen einsetzen. Dann wäre nur noch einer übrig nachher. Stimmt's? Und so ist es mit Liebe und mit Furcht. Wenn Liebe stark ist, frisst sie immer die Furcht auf. Ist gut, oder? Ich mag das. Hörst du dieses große Schlucken? Und weg ist sie, die Furcht. Und die Liebe strahlt größer als vorher. Preis sei Gott. Liebe führt zum Vorbild sein. Ich meine, jeder will gerne Vorbild sein. Aber wer ist es wirklich? Das sind Menschen, denen ich ihre Integrität abnehme. Die authentisch sind, in guten wie in schlechten Zeiten. Die nicht so tun, als ob sie Vorbilder wären, sondern die es einfach sind. Die nicht viel reden müssen drüber. Du hast mit diesen Leuten zu tun und du weißt, wer sie sind. Bei anderen weißt du nie genau, wer es ist. Jetzt ist es der, dann ist es der, dann ist es der. Also zur Gesichtswandlung, kennt ihr das? Menschen, die in jeder Situation irgendwie anders sich benehmen, weil sie in sein wollen, weil sie dazugehören wollen, weil sie gemocht werden wollen, natürlich. Aber Vorbilder sind, wer sie sind. Weil sie wissen eins, ich bin ja schon geliebt. Ich bin gemocht. Ich hatte neulich so einen Hänger. Mein Buch QT. Ich war nicht zufrieden mit den Amazon-Verkaufszahlen für ein, zwei Wochen so. Und ich sagte, Herr, habe ich einen Fehler gemacht? Irgendwie, ich habe mir das ganz anders vorgestellt. Und ich war richtig traurig so. Es war so eine Traurigkeit drin. Und dann sprach der Herr zu mir. Ich höre nicht so oft. Und er sprach, ich mag dein Buch. Leute, es hat meinen Tag gerettet. Ich dachte, Gott, dann ist alles gut. Wenn es kein Mensch, genau, es war wegen dieser Negativrezension bei Amazon, könnt ihr nachlesen, da hat einer ganz Böses was geschrieben und ich habe das persönlich genommen, das soll man ja nicht machen. Ne? Und dann sagt Gott, ich mag dein Buch, dann ist alles gut, dann können alle Negativrezensionen da auftauchen, die es gibt, wenn du mein Buch magst. Wisst ihr, das ist, was wir wissen müssen. Gott mag mich. Er liebt mich nicht nur, er mag mich. Und er mag dich. Weil Menschen, die man mag, mit denen verbringt man ganz Zeit. Menschen, die man liebt, die liebt man natürlich, aber mögen ist nochmal eine persönliche Beziehung. Das eine ist eine Entscheidung, das andere ist dann eine Nähe, die ich suche. Stimmt's? Nicht jeden, den ich liebe, mit dem suche ich jetzt die intensivsten Zeiten zusammen oder Abendessen und sonst was. Das könnte ich gar nicht. Aber es gibt so eine Auswahl von Menschen, wo ich mich entschieden habe, die will ich ganz viel mögen. Ja, es war. Laszlo, mein Freund. Es heißt der Bruder von ihm vielleicht Viktor? Okay, ja, einen habe ich vergessen. Er führt uns, die Liebe, die aktivierte Liebe, führt uns in den Schutzraum, in den, ich glaube, es heißt Zufluchtsort. Das, was im Psalm 91, die letzten drei Verse beschrieben wird. Oh, die schönsten Bibelstellen der Welt. Müsst ihr lesen, immer wieder. Weil er mich liebt. Kennt, liebt, was steht, liebt? Ich glaube, liebt steht da. Da steht auch kennt da. Nee, ich hab sie hier stehen. Steht nicht kennt da, steht auch nicht lieb da. Also die Übersetzung, die ich habe, steht, weil er sich an mich klammert. Ich meine, an wen klammere ich mich? Jemand, den ich kenne und liebe, oder? Ich klammere mich nicht an irgendjemanden, da, wo ich nicht weiß, was der mit mir macht. Weil er sich an mich klammert. Klammern heißt, ich habe nichts mehr in der Hand. Sonst kann ich nicht klammern. Versuch mal, dich zu klammern, wenn du gleichzeitig so beschäftigt bist. Das geht nicht. Ich muss das weglegen und dann klammere ich. Okay, dann kann ich richtig festhalten. Weil er sich an mich klammert, darum, sagt Gott, will ich ihn erretten. Ich will ihn beschützen, weil er meinen Namen kennt. Ruft er mich an, so will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not. Ich will ihn befreien und zu Ehren bringen. Ich will ihn sättigen mit langem Leben und ihn schauen lassen, mein Heil. Gott will, dass wir Schildkrötenleben haben. Laszlo hat 100 Jahre vor sich im Schnitt. Und er wird gut gepflegt. Das ist jemand, der weiß, wie man diese Schildkröten pflegt. Er hat seine ersten vor 36 Jahren gekauft und die eine davon hast du noch, richtig? Eine davon ist immer noch da. Überleg mal, 36 war es 17 oder so, ne? Oder 15 oder? Egal. Er war noch sehr jung. Katja sagte mir, ja, der hatte ja mit in die Ehe gewandt, was soll ich denn machen? Sie waren vorher da. So, treue Leute lassen niemanden zurück, ne? Treue Soldaten, wir lassen keinen zurück. Schildkröte wird mitgenommen, gehört dazu. Jetzt wäre das Ganze ja total schön und entspannt, wenn da nicht der Feind wäre. Es gibt jemanden, der sich auf die Fahne geschrieben hat, Liebe in jedweder Form anzugreifen und möglichst zu vernichten. Er hat es sogar mit der Liebe selbst versucht. Mit Christus. Aber er hat versagt. Er hat den Plan nicht durchschaut, weil der Plan so von der Liebe durchdrungen war, dass er sich nicht mal vorstellen konnte, dass Gott sowas Verrücktes tun würde. Seinen eigenen Sohn als Mensch alleine auf die Welt zu bringen, war ja schon ein Risiko. Aber ihn dann noch diesen brutalen Tod sterben zu lassen, um die Sünden aller Menschen, aller Generationen auf sich zu nehmen, das konnte der Teufel sich nicht mal vorstellen, weil er Liebe nicht mehr in sich trägt. Er war mal da, aber er ist so weit weg. So weit weg, dass ich glaube, Buße unmöglich geworden ist für ihn. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben, sagte Jesus. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Das Neue Testament Roth, geschrieben von Manfred Roth, der ja in Kürze zu uns kommt, sagt es folgendermaßen: Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und das Gestohlene zu schlachten und zu opfern und es so zu verderben. Er nimmt also das, was für Gutes gemacht wurde, stiehlt es, tötet es und opfert es für sein Reich, um damit das Gute zu zerstören, endgültig zu missbrauchen, zu verderben. Nun, es gibt Feinde der Liebe. Und wir haben über einige gesprochen. Das ist ja heute, wenn du so willst, der fünfte Teil über dieses Thema, den ich letztes Jahr angefangen habe. Und auch der letzte. Ich werde hier nach schließen. Ich hätte noch fünf Teile im Petto, aber ich empfinde, das ist genau das, was wir hören sollten. Aber ich fasse zusammen das, was wir schon vorher gesagt haben. Die Feinde der Liebe, die erkennt ihr wie folgt. Versuchung, Streit. Streit ist einer der übelsten, bösartigsten Bewohner, die du zu Hause einladen kannst. Wenn immer Streit es schafft, in dein Haus zu kommen, Vorsicht, beteilige dich nicht, achte auf dein eigenes Herz, vergib schnell, bitte um Vergebung, wenn du Ursache des Streits warst und säe neue, gute Saat. Es ist immer dasselbe Muster, durch das du aus allen Schwierigkeiten rauskommen kannst, die der Teufel dir über den Weg bringt. Buße, Vergebung, neue Saat. Buße, Vergebung, neue Saat. Das solltest du im Schlaf können. Und dann auch tun natürlich. Buße, Vergebung, neue Saat. Neid ist einer der Feinde der Liebe. Ah, er hat schon wieder ein neues Auto gekauft. Und warum musst du jetzt das Haus kaufen? Viel zu groß für die. Guck mal, die hat schon wieder ein neues Kleid an. Guck mal, das ist sogar von der Marke so und so. Also weißt du, das hätte man doch besser verwenden können, das Geld. Kommt euch das bekannt vor? Jesus war umgeben mit solchen Leuten. Bevor sie den Heiligen Geist empfangen haben, waren die auch so drauf. Denkt an die Frau mit dem Fläschchen, mit edlem Parfüm. Also weißt du, Jesus, hättest du denn nicht sagen können, 200 Tageslöhne, das war viel Geld. Ich sag dir was. Achte gut darauf, dass Neid nicht einzieht in dein Herz. Denn auch Neid ist wie ein Kuckuck und wirft alle Eier der Liebe raus. Lass Neid nicht rein. Sobald du versucht bist, negativ über irgendjemanden zu reden, weil der was hat, was du ja eigentlich gerne hättest, sagen wir mal ehrlich, ja, das ist Neid. Es sagt es nicht so, aber das ist die Ursache. Ursache ist, ey, der hat was und ich hab's nicht. Fang an, dich zu freuen und fang an, dem noch was dazu zu geben, der was hat, was du gerne hättest. Die Bibel nennt das Aussaat. Die Religion sagt, sähe immer in die Armen. Die Aussaat sät in das, was man braucht. Richtig? Der Bauer sät das Getreide, was er ernten will. Denk mal drüber nach. Was ist das, was du brauchst? Und fang mal an, das woanders zu sehen. Es ist nicht immer nur Geld. Vielleicht Hilfe, vielleicht Liebe, vielleicht Freundschaft. Sähe das aus, was du brauchst. Und sähe es an guten Boden. Wenn Gott Menschen gesegnet hat, auch finanziell, sähe da noch was drauf. Der hat, wird bekommen, sagt der Herr. Denkt an dieses Beispiel mit den Zentnern. Ey, das war ungerecht in den Augen vieler damals. Wieso das denn? Der hat doch schon 10. Warum gibst du dem noch das eine und nimmst es dem weg? Ja, weil der treu war mit seinen 10. Aber anderes Thema. Hochmut, Richten, Stolz, alles Feinde der Liebe. Barsch sein, unfreundliche Worte geben. Konzentration auf das Natürliche ist ein Feind der Liebe. Ja, aber. Mit Ja, aber töten die meisten Menschen ihr bisschen Glauben, was sie haben. Lass das Aber weg. Und sag ja. Lieblosigkeit, Unvergebenheit, kleine Unbeherrschtheiten, wenn keiner dabei ist, sind Feinde der Liebe. Wir müssen unseren Feind kennen. Wir Christen haben oft kein klares Feindbild. Wir kämpfen niemals gegen Menschen. Wir kämpfen gegen den einen mit seinen Helfern. Und leider missbraucht er auch Menschen dazu. Manchmal Christen. Vielleicht oft Christen. Ich glaube, das sind seine Lieblingsreittiere. Weil die direkt ins Herz des Feindes kommen. In die Gemeinde. Und dort Dinge tun können. Spaltung und all das Zeug. Wo kommt es her? Kommt es wirklich von der Bösartigkeit der Menschen alleine? Ich glaube, es sind strategische Dinge, die der Feind plant und umsetzt. Diese Punkte stehen detailliert in eurem Skript, deswegen fliege ich jetzt ein bisschen weg. Es ist auch ein Stück Wiederholung. Ihr könnt die anderen 4 Teile anhören und werdet die ausführlicher behandelt sehen. Der Teufel versucht uns oft gar nicht, Dinge oder Gesundheit zu stehlen, weil schafft er es. Uns die göttliche Liebe zu stehlen, dann verlieren wir das andere ohnehin. Beobachtet das. Beobachtet Menschen, die erkalten. Jesus sagt, ausspucken tut er die. Die hinken links und rechts und Spiele spielen, anstatt das Spiel zu spielen. Achte auf die Liebe. Ich habe in einem Buch von Matthias Hoffmann 5 Punkte gefunden, die möchte ich jetzt gerne in Kürze euch mitteilen. Das Buch heißt Gottes Vaterherz entdecken. Und er hat dort aufgezeigt, wie wir in der Liebe bleiben können. Und das ist ja, was wir wollen. Wir wollen ja bleiben, nicht nur hineinkommen. In Galater 6, Vers 9 steht, lasst uns daher nicht müde werden, das zu tun, was gut und richtig ist. Denn wenn wir nicht aufgeben, das zu tun, was gut und richtig ist, werden wir zu der von Gott bestimmten Zeit die Ernte einbringen. Wir werden die Ernte einbringen. Solange wir also noch Gelegenheit dazu haben, wollen wir allen Menschen Gutes tun, ganz besonders denen, die wir durch den Glauben zur Familie Gottes gehören. Diese Formel ist in unserer Gemeinde inzwischen recht bekannt. Und die hat ihren Ursprung, einen ihrer Ursprünge in Galater 6, Vers 9 und 10. Das Richtige beständig tun. Es nutzt nicht, eins von den beiden zu tun, beständig etwas zu tun oder das Richtige zu tun. Die Beständigkeit des Richtigen führt zum Erfolg. Wie hier wird es als Ernte bezeichnet. Viele fangen an, das Richtige zu tun, zu lieben. Aber dann kommt irgendeine Situation, dann sage ich, also der verdient jetzt gerade mal einen Tritt in. Und schon sind wir draußen. Und die Beständigkeit hat sich nicht eingestellt. Handeln wir dann aber richtig. Buße, Vergebung, neue Saat, sofort. Ich vergebe ihm sofort, dass er mich gerade so übel angefangen hat. Ich vergebe, ich entscheide mich zu vergessen und ich segne ihn gerade jetzt mit deiner Gegenwart. Punkt. Wenn du das drauf hast, innerhalb von Sekunden, bist du auf einem sehr guten Weg. Wenn noch nicht, triff immer wieder Entscheidungen. Du wirst weiter und weiter in diesen Prozess kommen. Aus Minuten wird irgendwann Sekunden. Und du wirst merken, die Bitterkeit greift nicht mehr. Sie kriegt keinen Haltepunkt. Es ist dann irgendwann, wie wenn dein Körper mit Öl eingeschmiert ist und es versucht sich jemand dir festzuhalten, der rutscht ab. Und das ist dann der Teufel, der rutscht ab. Er kriegt dich nicht mehr zu fassen, weil Liebe Salbung bewirkt. Salbung ist wie Öl. Okay, das Richtige tun. Was ist das Richtige um Liebe? Um Liebe zu bewahren. Das Erste, was wir tun sollten, ist, es ist Anbetung. Ja, aber ich spiele gar keine Gitarre. Jeder Christ, sein Gitarrist, ist nicht die Wahrheit. Aber du kannst singen. Und wenn du nicht singen kannst, kannst du sprechen. Oder CDs laufen lassen, mache ich sehr gerne. Oder DVDs und sing dazu. Oder schalt YouTube ein und gib Hillsong oder Bethel ein und du findest so viel Musik. Teils mit Untertiteln und kannst da einfach mit einsteigen. Die Sprache der Liebe, wisst ihr, ist Anbetung. Jeder, der mal verliebt war, weiß das. Du hast deine Angebetete gehabt. Ja, auch das ist eine Form von Anbetung gewesen. Selbst gottlose Menschen wissen das. Sie beten Dinge an, zum Beispiel Autos, Fußballclubs, Frauen, Männer, keine Ahnung. Lobpreis ist mehr als Lieder singen, mehr als Musik machen, mehr als nette Gespräche, Gebete sprechen. Anbetung bedeutet Hingabe. Ich gebe mich und alles, was ich kann und alles, was ich habe, ihm hin. Das ist Anbetung. Und Leute, die brauchen manchmal keinen einzigen Ton. Ich will alles, was ich tue, für ihn tun. Zweiter Weg. Gebet. Im Gespräch mit dem Vater bleiben. Liebendes Sprechen miteinander, oder? Wenn wir Ehepaare auf unserer Couch haben, wo es überhaupt nicht mehr funktioniert, dann haben die oft aufgehört, miteinander zu sprechen. Sie teilen ihre Herzen nicht mehr miteinander. Sie misstrauen sich mehr, als sie sich vertrauen. Und dann gehen Dinge kaputt. Aber Liebende, erkennst du daran, die sprechen immer miteinander. Die sprechen viel miteinander. Die tauschen sich aus, die hängen zusammen ab. Die vermissen niemanden, wenn sie zusammen sind. Wenn meine Frau und ich irgendwo sind, wir vermissen niemanden. Ey, 25 Jahre Ehe, wir vermissen niemanden. Stimmt's? Wenn wir zusammen sind, wir haben an uns genug für Tage und Wochen und Monate, wenn es sein muss. Preis sei Gott, Liebende tun sowas. Wenn du mit deinem Gott abhängst, solltest du gerade mal genauso fühlen. Und noch mehr. Wir begegnen dem Vater im Gebet und wir hören seine Stimme. Wir erzählen ihm alles, was uns bewegt. Johannes sagt, meine Schafe hören auf meine Stimme. Er zitiert Jesus. Ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Welche Stimme hörst du? Das Dritte. Das Dritte ist das Wort Gottes. Wer die Bibel mit Augen eines Sohnes, einer Tochter liest, der wird darin die vollkommene Wahrheit und Weisheit des Vaters erkennen. Die Bibel ist eine Sammlung von Liebesbriefen eines Vaters und seiner Kinder. Ich suche Offenbarung seiner Liebe darin und ich suche sein Angesicht. Das ist der Grund, warum es in meinem Leben keinen Tag ohne Bibellese gibt. Keinen. Noch keinen ohne Gebet. Und das ist ein Standard, ich weiß. Für manch einer scheint das ganz hoch zu sein oder nur für Pastoren geeignet. Ich sage dir, das war schon vorher so. Und das sollte in deinem Leben das Ziel sein. Kein Tag ohne Zeit mit deinem Vater. Echte Zeit. Nicht 2 Minuten mal zu den Türen angeln. Echte Zeit. Vierter Punkt. Gehorsam. ist ein sicherer Weg, eine sichere Hilfe und in der Liebe Gottes zu bleiben. Im Willen des Vaters zu bleiben, im Vollkommenen, nicht im Zugelassenen, den ja eigentlich keiner will. Im vollkommenen Willen, der gut ist, der mich schützt, der mich versorgt. Liebe zeigt sich nicht nur am Gesagten, sondern vor allem an den Taten. Die Liebe verlangt nach konkreten Beweisen. Jeder Verliebte weiß das. Ich will nicht nur hören, oh, ich liebe dich. Ich will das sehen. Ich will das spüren. Ich will das ganz aufnehmen. Wir sind Menschen. Wir sind nicht nur auf unsere Ohren oder auf unsere Augen. Wir wollen das sehen. Wir wollen in Berührung kommen mit dem Gesagten. Es muss lebendig sein. Die Liebe verlangt nach konkreten Beweisen. Wenn wir den Vater wirklich lieben, dann werden wir auch tun, was er sagt. Gehorsam hat leider in unserer Sprache einen negativen Beigeschmack. Dabei ist doch gemeint, wenn ich jemanden liebe, dann will ich ihm gefallen. Das ist gemeint. Wenn ich jemanden, also ich mich in meine Frau verliebt habe, ich habe alles getan, um ihr zu gefallen. Wenn sie irgendeine Bitte hatte, das war schon erledigt. Versteht ihr? Das war ein Herzensanliegen. Liebe ist so. Liebe verschwendet sich selbst, verschenkt sich, setzt sich ein. Und ich werde bemüht sein, seine Wünsche zu erfüllen und möglichst nichts zu machen, was ihn verärgern würde oder was ihn verletzen würde. Und dann, letzter Punkt, nach Anbetung, Gebet, Wort Gottes und Gehorsam, ist vielleicht das nicht erwartete Wort Gemeinde. In der Gemeinschaft der Familie Gottes bleiben ist einer der Garanten, dass du in der Liebe bleibst. Die Gemeinde ist ein besonderes Gewächshaus für die Liebe Gottes. Der Vater lässt uns nicht als Einzelkinder aufwachsen, sondern in einer Großfamilie. Erst im Zusammenleben zeigt sich unser wahres Gesicht. Stimmt's? Hier lernen wir, wer wir sind und wer wir noch nicht sind. Darum sagt uns das Wort Gottes, dass wir erst wirklich wissen, ob wir Gott lieben, wenn wir seine Kinder, unsere Geschwister lieben. Es steht mehr als einmal im Neuen Testament, dass wer seinen Bruder nicht liebt, ein Lügner ist, wenn er sagt, er liebt Gott. Oh, meint das nur den leiblichen Bruder? Zuerst, aber dann jeden anderen, der in Christus ist. Oh Gott, weißt du, wer in meiner Gemeinde neben mir sitzt? Das ist dein Schleifstein, würde Maria Bob jetzt sagen. Das ist der, wo du lernst zu lieben. Die zu lieben, die immer gut und lieb zu dir sind, ist doch einfach. Das machen die Heiden auch, sagt Jesus. Aber zu lieben, die es nicht verdienen, heißt göttlich zu lieben. Denn genau so wirst du geliebt. Und ich? Ja, wer von uns hat es verdient? Ich sicher nicht. Weiß sei Gott, er ist besser. Und so möchte ich auch sein. Du auch? Wenn man einen Vater verletzen wollte, dann müsste man seine Kinder angreifen. Wenn du mir wirklich wehtun willst, dann sprich negativ über eins meiner Kinder. Hallo? Ihr Väter? Wer sagt ja dazu? Das wird ihm auch so gehen? Welche Mutter wird es so gehen? Ja. Und wenn es uns schon so geht, Leute, habt ihr jemals nachgedacht, wie oft ihr Gott verletzt habt, als ihr negativ über einen seiner Kinder gesprochen habt? Nur weil das gerade offensichtlich versagt hat? Warum sagt Gott genau an dieser Stelle, was richtest du einen fremden Knecht? Er steht und fällt seinem Herrn. Er ist gerecht. Mach dir keine Sorgen. Sei nicht wie das eifersüchtige Kind. Der hat aber jetzt Strafe verdient. Bete, dass er die Strafe nicht bekommt, die er verdient. Und dass er zur Umkehr findet. Buße ist eine Gabe. Umkehr ist eine Gabe. Die müssen wir manchmal erflehen und erbeten. Herr, hilf mir, dass ich hier wirklich einen Geist der Buße empfange, dass ich umkehre von diesen blöden Gedanken, die ich da habe, dass es nicht länger was ist, was ich toleriere. Ich toleriere keine schlechte Haltung in meinem Haus, weder bei mir noch bei meiner Familie. Wir sagen, in unserem Haushalt wird Haltung bestraft, nicht Handlung. Bei Handlung machen wir alle Fehler, aber die Haltung dahinter, um die geht es mir. Und um die sollte es uns in unserem eigenen Leben geben. Wie ist deine eigene Haltung? Die Gemeinde ist Lernfeld für die Liebe. Hier hat uns der Vater mit Menschen so zusammengestellt, dass wir uns oftmals, die wir uns oft nicht selbst ausgesucht hätten. Da sitzt gerade jemand vor oder hinter dir, wo du sagst, dem würde ich sonst nie begegnen in meinem Leben, wenn nicht Gemeinde wäre. Unsere Unterschiedlichkeiten fordern uns heraus und sie trainieren unsere Fähigkeit zur Annahme. Ich sag dir, Einzelchristsein funktioniert nie, weil Gott hier nicht mitmacht. Schließlich ist er Vater und hat Familie. Wer ihn haben will, der bekommt es mit seiner ganzen Sippe zu tun. Manuel, wo ist Manuel Kreuz? Sippe, du weißt, was das ist. Ja, es kann gut oder schlecht sein. Ich sag dir, seine Sippe ist eine gute Sippe. Und wer sich mit einem da anlegt, hat es mit dem ganzen Rest zu tun. Das ist Familie, Es geht darum, beständig in der Liebe zu bleiben. Beständigkeit bedeutet, etwas dauerhaft, regelmäßig, täglich zu tun. Das ist Beständigkeit. Wir sollen damit bei den Brüdern und Schwestern in der Gemeinde beginnen. Da fängt's an. Laut dem Schreiber des Neuen Testaments ist das Bleiben unsere wichtigste Aufgabe. Nicht das Gehen, das Bleiben. Aus dem Bleiben heraus entsteht das Gehen, nicht andersrum. Wir müssen am Weinstock bleiben, Johannes 15. Wir müssen, sein Wort muss in uns bleiben. Wir müssen in Christus bleiben, Johannes 15, 7. Und dann heißt es im 1. Johannes 4, 16, Neue Genfer Übersetzung. Und noch etwas gibt uns die Gewissheit, mit Gott verbunden zu sein. Wir haben erkannt, dass Gott uns liebt. Und haben dieser Liebe unser ganzes Vertrauen geschenkt. Gott ist Liebe. Und wer sich von der Liebe bestimmen lässt, lebt in Gott. Und Gott lebt in ihm. Ich kann nicht mehr sein wie vorher ohne ihn, wenn ich ihn habe. Bin ich in ihm, ist er in mir. Ist Liebe mein Lebenselixier. Das ist wie mein Blut. Johannes stellt in seinem Evangelium und seinen drei Briefen glasklar, was es bedeutet, in Christus zu sein. Es bedeutet, in der Liebe zu bleiben. Gott zu lieben, definiert er wiederum. Er sagt, seine Gebote halten, seinen Willen tun und viel Frucht bringen. Das ist das, was Gott mit Liebe definiert. Und hier müssen wir uns messen lassen. Nicht an der Hollywood-Kitschlüge. Liebe ist ein Gefühl. Es war nie wahr und es wird nie wahr sein, egal wie oft die Filme drüber drehen. Liebe ist eine Entscheidung, war immer eine und wird immer eine bleiben. Eine Entscheidung, der Gefühle folgen, ja, Gott sei Dank. Ich fasse zusammen. Liebe ist Gottes Absicht von Anfang an. Liebe ist das einzige Gebot des neuen Bundes. Liebe hat Feinde, die die göttliche Liebe stehlen wollen. Es gibt ganz praktische Wege, die Liebe in unserem Leben zu kultivieren. Und dann wird sie sich multiplizieren. Kenneth Copeland sagte in dem Buch Grenzenlose Liebe, schrieb er Folgendes. Eine Sache muss jeder von uns klarstellen, wenn wir am Tag der ewigen Belohnung von Jesus Lob empfangen wollen. Wir müssen erkennen, dass wir Jesus nicht dienen können, wenn wir unsere Brüder und Schwestern in Christus ignorieren. Wir können dem Haupt nicht auf Kosten des Leibes dienen. Manche Menschen drängen sich in der Kirche vor, weil sie geistig befördert werden wollen und trampeln dabei auf anderen Menschen herum. Sie verletzen diese und drängen sie vom Weg ab, um etwas zu erreichen. Wenn sich jemand beklagt, sagen sie, hey, ich tue nur das, wozu Gott mich berufen hat. Ich bin hier, um Jesus zu dienen, nicht um dir zu dienen. Sie dienen nicht Jesus. Es ist unmöglich, dem Haupt zu dienen und dem Leib in die Kniekehlen zu treten. Jesus selbst verdeutlichte dies, als er sagte, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Tatsache ist, dass wir, wenn wir danach streben, dem Haupt der Gemeinde zu dienen, in erster Linie dem Leib dienen müssen. Wenn wir dies einmal verstanden haben, werden wir nicht nur bereit sein, einander zu dienen, wir werden dies auch mit Begeisterung tun. Denke einen Augenblick darüber nach. Wäre es nicht wundervoll, wenn du Jesus in dieser Woche deine Liebe ausdrücken könntest, indem du ihm neue Kleidung kaufst? Wäre es nicht wunderbar, ihn mit einem selbst zubereiteten Gericht zu segnen? Wäre es nicht großartig, ihn zu ermutigen, indem du ihn umarmst und ihm sagst, wie sehr du ihn liebst und schätzt? Wäre das nicht ein Vergnügen, seinen Rasen zu mähen? Jesus braucht nichts von alledem, sagst du vielleicht. Er braucht keinen neuen Anzug oder ein selbst zubereitetes Gericht. Er braucht niemanden, der ihn ermutigt oder seinen Rasen mäht. Christen benötigen diese Dinge. Und wenn sie diese Dinge brauchen, braucht er diese auch. So geh voran. Nutze die Zeit deines Lebens, um den Herrn zu segnen. Beginne nach Wegen zu suchen, den Brüdern und Schwestern, die dich umgeben, zu dienen. Richte dann bei jeder Liebestat und jeder freundlichen Handlung deine Augen zum Himmel und sage, hier, Herr, das ist für dich. Wo ist Ralf? Ralf ist hier. Ralf und seine liebe Frau Regine. Wenn ich euch beide sehe und für was ihr steht, dann seid ihr für mich große Vorbilder dieser Liebe. Ich weiß nicht, wie viele Jahre ihr schon Bistroarbeit macht. Ein Dienst, der nicht so viel gesehen wird und der so selbstverständlich da ist. Aber immer wieder, gerade wenn ich mit dir, Ralf, rede, spüre ich diese Haltung ungebrochen in all den Jahren. Das ist ein Mann, der gerne dient, der gerne Menschen dient, der selten Dank erlebt. Eher, da fehlt was und das war nicht perfekt. Aber er ist einer der Vorbilder. Es gibt viele hier. Es ist nur einer, der mir gerade ins Auge fällt. Der liebt, der Menschen liebt, der Gemeinde liebt. Es gibt viele, die tun das Gegenteil. Nicht hier wahrscheinlich, aber woanders. Lasst uns Vorbilder suchen und sagen, hey, so wie er seinen Dienst tut, so hingegeben, so unter guten wie schlechten Bedingungen, so möchte ich das tun, was Gott mir gezeigt hat zu tun, was ich tun darf. Egal, wo das ist in dieser Gemeinde. Es gibt so viele, die so fleißig ihre Dienste tun und so wenig hören Dank oder Lob. Leute, er sieht all das, was ihr tut. Wenn ihr es für ihn tut, dann ist es wertvoll, ohne Ende wertvoll. Ich hole noch mal Laszlo raus. Laszlo ist schon wieder eingeschlafen. Och, die Äuglein sind zu. Laszlo, du bist so ein feiner Kerl. Ich mag dich. Wir besuchen dich ja nachher, gell? Ja, und deinen Freund. Wenn die Körpertemperatur unter den notwendigen 30 Grad sinkt, dann hören die Schildkröten auf zu essen. Je länger der Zustand dauert, umso kranker werden sie. Das Ende ist dann der Tod. Von über 26 Millionen Landschildkröten, die während der Jahre 46 bis 84 in Europa eingeführt wurden, starben 80% bereits beim Transport. Von denen, die überlebten, wurden die meisten nur 3 Jahre alt, obwohl ihre Lebenserwartung um die 100 Jahre beträgt. Der Grund war einfach, oder einer der Hauptgründe, möchte ich sagen, war einfach. Die Leute wussten nicht, wie Schildkröten funktionieren. Sie wussten nichts von dieser Temperaturgeschichte. Sie ließen sie rumlaufen, sie krabbelten und irgendwann wurden sie langsamer, irgendwann fraßen sie nicht mehr und irgendwann waren sie tot. Erst vor ungefähr 20 Jahren haben Leute das rausgefunden, wie das alles funktioniert und dass man eben Schildkröten nur auf bestimmte Weise halten kann. Dann waren sie sehr alt. Wie gesagt, mein Freund Sigmund, seine ist schon über 35. Die andere, er ist ja noch ein Junge, ist ja erst 16, gell? Wird 17. So. Ihre Körpertemperatur, das ist ihre einzige Waffe, die sie haben. Wenn sie die Wärme nicht haben, senken sie die Körpertemperatur auf 4 Grad ab und fallen in die Winterstarre. Wenn sie keinen anderen Weg mehr sehen. Sie graben sich ein bisschen ein und schalten ab. Und wenn das eben zur falschen Zeit passiert, wachen sie entweder nie mehr auf oder mit Schaden. Und wenn das 2-3 Mal so passiert, sind sie auch tot. Was machen Christen, die diese Liebe nicht haben, nicht finden? Menschen, die diese Liebe nicht haben, nicht finden? Sie kühlen ab. Immer weiter. Dieses Grundmaß an Liebe, was sie vielleicht von Familie her bekommen, reicht dann nicht lange. Und Menschen werden bitter, werden hart, kühlen ab. Viele graben sich tatsächlich ein. Nach außen lächeln sie, aber innen drin sterben sie. Es sind so viele. Noch viele Christen sind dabei. Christen, die nicht verstanden haben, wie das mit der Liebe funktioniert, die sich bekehrt haben, leidenschaftlich waren, kurze Zeit, aber nie angefangen haben, diese wesentlichen Punkte, die hier stehen, zu leben. In Beständigkeit. Das Richtige beständig tun führt zum Leben. Der Erfolg in diesem Fall. Danke, Laszlo. Ich möchte nicht, dass hier diese Art von Liebesentzug und Krankheit zunimmt. Lasst uns doch die Möglichkeit nehmen, die wir hier heute haben. Und für die von uns, die sagen, ich habe noch nie Zugang zu dieser göttlichen Liebe wirklich gehabt. Ich bin wohl in Kirchen gewesen und habe Gottesdienste mitgemacht und habe gesucht, aber ich war nie wirklich an dem Ort, wo ich diese Liebe empfangen habe von Gott, wo ich aufgetankt bin, so wie es sein soll. Das Leben in mich kommt, nicht nur Existenz, nicht nur Durchhalten bis irgendwann, sondern Leben kommt. Ich möchte fragen, ist jemand hier, der sagt, ich brauche diese Liebe, weil ich habe sie so noch nie empfangen. Ich habe mich nie entschieden, Christus nachzufolgen. Ich habe nie diese Dinge getan in Beständigkeit. Ich habe es noch nicht. Ich möchte gern mit dir beten, wenn du da bist und sagst, das bin eigentlich ich. Ich bin so ein leergelaufener Tank. Ich habe Gottes Liebe noch nicht empfangen. Ich brauche sie. Ist da jemand? Dann melde dich doch bitte. Gut, dann frage ich alle die von uns, die Christen sind. Wer von euch braucht gerade jetzt eine Berührung von Gottes Liebe? Wer braucht ein Auftanken? Wer hat eine Entscheidung zu treffen? Vielleicht zu einem dieser Punkte zu sagen, hier muss sich was ändern, weil sonst ändert sich nichts in meinem Zustand mit Gott. Wer sagt, ich möchte heute mehr Liebe? Ich möchte das. Danke. 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 Würdet ihr nach vorne kommen? Wer weiß, wir haben schon leicht überzogen. Ich möchte aber wenigstens jedem die Hände auflegen. Und ich habe den Glauben dafür, dass Gott hier heute ein Wunder tut an dir. Halleluja. Kommt nach vorne. Danke, Jesus. Danke, Herr. Danke, Herr.
Liebe Hörerin, lieber Hörer. Mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben Sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben Sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden Sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98 174 oder eine E-Mail an info@cclm.de, alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.